So, ja, für die, die ich noch nicht begrüßt habe, einen schönen guten Morgen und Shalom Gottes, Friede Gottes und Ruhe euch, die ihr zur Ruhe gekommen seid. Ich hoffe, man kann mich verstehen da hinten von der Lautstärke. Ich kann es nicht so ganz wahrnehmen hier vorne. Übrigens hat mich sehr bewegt, die Zeugnisse zu hören, heute Morgen schon. Und einfach die Gegenwart Gottes, die Lieblichkeit, die Güte, die Zärtlichkeit Gottes zu schmecken. Er ist so gut. Er ist wunderbar. Und ja, ich denke, Gott gebraucht uns auch füreinander. Und so würde ich gerne auch den Enrico und die Susanne und die Victoria bitten, später einfach noch für mich zu beten, für meine Ohren, dass die wieder besser werden. Ich glaube, er wird es tun. Halleluja. Preis dem Herrn. Er ist so gut. Ja. Dann möchte ich noch vorweg sagen, einfach nochmal Wertschätzung und Dank an euch, die ihr am Hause Gottes arbeitet. Da ist jeder gemeint. Da gibt es die, so feines Essen zubereiten, wenn wir Potluck haben. Es war also letztes Mal wirklich wunderbar. Es hat so gut gemundet. Ich konnte richtig die Liebe herausschmecken. Dann gibt es ja die, die in die Kinderstunde gehen und sich um die Kleinen bemühen. Und dann gibt es solche, die hier alles sauber halten, die Detailsarbeiten tun, die scheinbar gar nicht groß auffallen, aber die so wichtig sind. Und das ist ganz wertvoll und kostbar. Und ja, ich möchte mich freuen darüber und auch euch danken. Und ich denke, der Herr ist auch sehr dankbar über jedes Kleine, was wir geben und bringen. Jedes Zeugnis, jede Ermutigung, jeden Dank, darin leben wir. Das ist unsere Freude, dass wir dankbar sein können, dass wir erfüllt sind mit dem Frieden Gottes und dass wir dazu nehmen, das ist so wichtig, ja. Denn in Jesaja 57, Vers 20 heißt es, aber die Frevler sind wie ein ungestümtes Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Kot und Unflat auswerfen. Jesaja 57, 21, die Frevler haben nicht Frieden, spricht mein Gott. Und wie gut ist es, Frieden zu haben, den Shalom Gottes zu haben und Ruhe zu haben und immer wieder Ruhe zu finden in unseren Herausforderungen, wie wir es auch in den Zeugnissen gehört haben, dass wir einfach wissen, bei Gott und aus Gottes Gegenwart und Gemeinschaft schöpfen wir Kraft für das, was uns scheinbar menschlich so überfordert und auslaugt. Ja. Wir müssen darauf achten, dass wir in dem Frieden leben. Ganz wichtig. Dann hat mich noch sehr berührt im Lobpreis, da hieß es ja in diesem Lied, was wir so intensiv gesungen haben, all mein Denken und mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Und das ist eigentlich auch so etwas, um das es heute gehen soll, aus dem Text, den wir anschauen wollen, in der Bibel, Jesaja 58, dass das ein Fasten des Herrn ist, was ihm wohlgefällig ist, dass wir uns diesen Dingen enthalten, die uns ablenken von dem Wesentlichen. Ja. Dass wir uns ganz auf ihn konzentrieren können, weil was daraus erfolgt, das ist gewaltig, wie wir noch lesen werden. Das ist phänomenal. Das übersteigt alles, alle unsere Vorstellung an Segen. Das ist einfach, ich bin so jedes Mal berührt, wenn ich diesen Text lese, weil ich weiß, darin zu leben, das kann man nicht erarbeiten, erkaufen oder irgendwie zustande bringen, außer indem man sich dem Negativen wirklich enthält. Und dann kommt Unfassbares heraus. Allein schon das lohnt sich, alles zu geben, alles dem zu unterwerfen. Wir wollen diesen Text lesen aus Jesaja 58. Ich habe die Schlachter 2000, weil die ist für mich sehr eindrücklich, auch sehr nah am Urtext. Erstmal Verse 1 bis 4. Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Was für eine Haltung. Gott spricht zu Israel, zu solchen, die ihn kennen sollten und die auch meinen, seine Wege zu kennen. Also warum handeln sie so widersprüchlich? Was meint ihr? Warum handeln sie so widersprüchlich? Hat jemand eine Idee? Ja. Sind nicht so ganz bedacht auf Gottes Willen, ne? Sehr gut. Noch eine Idee? Bitte noch mal lauter. Ja. Mhm. Das stimmt auch. Sie denken schon, kennen wir doch schon, ja? Wissen wir doch, wie es läuft. Aber in Wirklichkeit, was ist es? Sie glauben ihm nicht wirklich. Sie vertrauen ihm nicht. Im Gegenteil, sie versuchen durch ihr Fasten den Herrn unter Druck zu setzen. Sie treiben ihre Arbeit an, weil sie denken, der Herr sieht es nicht. Sie übergeben dem Herrn ihr Herz nicht wirklich. Wer fastet, sollte Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Das wird ihn selbst verändern. Es geht also nicht darum, Gott um irgendwas zu bringen, sondern es geht darum, wegzukommen von den eigenen scheinbar edlen, guten Gedanken, ja. Hinein in die Gedanken Gottes, hinein in dieses wirklich Kostbare, ja, darum geht es. Und das erreichen wir nur, wenn wir unser Herz wirklich ganz Gott geben. Dann verändert er unser Herz und dann kommt plötzlich Wunderbares heraus. Dann kommt eigentlich das heraus, was wir wirklich brauchen und wo wir plötzlich begreifen und verstehen, das ist es, um was es geht. Und das ist es, was uns wirklich glücklich macht, ja. Und das haben sie noch nicht begriffen im Moment. Manchmal begreifen auch wir es nicht. Manchmal lassen auch wir uns verführen von irgendwelchen Ideen, Vorstellungen, wie es laufen müsste, wie man dem Herrn dienen sollte. Und wir meinen auch, kennen wir doch, wissen wir doch eigentlich, aber wir haben noch lange nicht erkannt, wie man erkennen soll. Nämlich, dass man nicht es nur theoretisch weiß, sondern praktisch, dass man wirklich auch gelitten hat. Denn wie es von Christus heißt, in dem, worin er litt, lernte er Gehorsam. Und der Gehorsam hat ihn zum Fürsten des Lebens gemacht. Das sagt uns sehr viel. Das sagt mir sehr viel. hat ihn zum Fürsten des Lebens gemacht. Ja. Also bin ich bereit, diese negative Dinge zu lassen, abzulegen. Ich gehe weiter in Vers 5 bis 6. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Das Fleisch, die fleischliche Gesinnung, hat nur das Bedürfnis, an sich zu fesseln, an sich zu binden und andere unter sein Joch zu bringen und zu unterdrücken. Das gefällt natürlich auch Satan. Er wird in dieselbe Kerbe hauen. Das geschieht leider immer wieder in so vielen Bereichen, wo in fleischlicher Weise auch Seelsorge praktiziert wird oder wo Menschen über andere regieren oder bestimmen. Deshalb müssen wir nicht nur unser Fleisch für gekreuzigt halten, sondern auch dem Satan widerstehen. Wie es in Galater 5, Vers 24 heißt, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Und in Jakobus 4, Vers 7 steht, unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das Fleisch, die fleischliche Gesinnung in uns, bleibt unverbesserlich. Sie streitet wieder den Geist, das Fleisch streitet wieder den Geist, wie es in Galater 5, Vers 17 heißt. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wir müssen ständig Entscheidungen treffen, weil das Fleisch meldet sich und sagt, so und so hat es zu laufen. Und der Geist meldet sich auch. Und wie mehr wir lernen, auf den Geist zu hören, desto stärker durchschauen wir auch das Fleisch und wissen genau, was nicht aus dem Geist ist. Und das werden wir auch nicht tun. Und dann wird es uns auch nicht zerstören und kaputt machen. Und es ist natürlich auch so, wie auch bei diesen Israeliten, wenn der Mensch viel weiß über Gott und meint alles zu wissen, dann wird auch dieses Fleisch immer frommer und immer trickreicher und wird auch mit Bibelverse kommen. Und wir kennen viele Beispiele aus der Bibel, wie Satan selbst zu Jesus kam und sagte, na, steht doch geschrieben, so und so, ja. Mach doch. Aber Jesus sagt, nein, so nicht. Nicht einfach nur mit dem Wort Gottes kommen. Es geht um die Gesinnung. Es geht um das Herz. Was trägt wirklich? Was zählt wirklich? Und auf dieses Herz kommen wir immer wieder zu sprechen. Wo steht unser Herz? Wem ist es zugewandt? Und wo sind wir bereit? Was lassen wir rein in das Herz? Und wo halten wir die Tür wirklich zu? Auf jeden Fall dem Fleisch die Tür zuzuhalten, der fleischlichen Gesinnung. Ja, noch eine Geschichte, die, ja, oder vielleicht soll ich es so ausdrücken. Das Evangelium ist nicht, wie es das fromme Fleisch meint, in erster Linie ein soziales. Nein, es ist in erster Linie ein befreiendes Evangelium vom Fleisch und von der Herrschaft Satans. Das ist ganz wichtig. Diese Tatsache wird oft verwechselt, worüber der Teufel sich sehr freut. Warum ist es in erster Linie nicht ein soziales Evangelium? Ganz einfach. Sozial kann auch ein Unbefreiter sein. Und wenn er sozial ist, heißt das noch lange nicht, dass er befreit ist. Ja. Also was wir unter sozial heute verstehen, ja. Im Gegensatz, wer befreit ist von der fleischlichen Herrschaft, der Sünde, dem fällt es nicht nur leicht, sozial zu sein, sondern auch gerechter. Und darin können wir viele Beispiele sehen in unserem Leben, in dem Leben anderer. Wo ich befreit bin. Bin ich befreit? Ich werde es sehr schnell merken, ob ich befreit bin oder ob ich es nicht bin. Und wenn ich es nicht bin, dann gibt es die Möglichkeit, frei zu werden. Denn dieses Evangelium macht frei. Dieses Evangelium hat die Kraft zu befreien, zu erlösen und uns die richtige Motivation zu geben. Und allein nur dann können wir das tun, was jetzt auch in den nächsten Versen kommt. In Vers 7 bis 10 besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst, Arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn begleitest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Also es ist schon eine Herausforderung, ja. Aber die Verheißung ist, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasch Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und als nächstes, wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und der verschmachteten Seele und die verschmachtende Seele sättigst. Diese drei Dinge, zuletzt genannt, sind absolut wichtig. Um mal darauf einzugehen, das erste, das Joch des Fleisches und der Sünde über dir und in dir zerbrechen lassen und weg damit, dann bringst du auch andere nicht unter dein Joch. Zweitens, das höhnische Finger zeigen, um von dir selbst abzulenken, was dein eigenes Versagen betrifft. Bekenne lieber deine eigene Verfehlung und rechtfertige dich nicht. Das dritte, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst. Dieser Vers weist deutlich darauf hin, dass es hier nicht um das materielle Brot geht, sondern auch um die Seele und den Geist, um die Bereitschaft, dem Nächsten geistlich zu dienen. Also sicherlich, es geht auch darum, das Brot hinzureichen, aber auch nicht zu vergessen, ganz wichtig, dass man das geistig sieht. Dass man, wenn man sein Herz hinreicht, dass das heißt, dem anderen aufmerksam zuhört, den anderen beachtet, spürt, was er braucht, dass man sich von Gott ein tröstendes Wort geben lässt, die Bereitschaft für ihn zu beten, ja, mitzudenken, auch nicht nur zu beten, wenn er da ist, auch wenn man getrennt ist, wenn man ihn im Gedächtnis trägt, wenn man ihn im Herzen trägt und für ihn betet. Das sind so Dinge, die uns durchgeisten. Und die, wenn wir sie tun, uns in eine faszinierende Herrlichkeit führen. Ich muss das sagen, ich habe das immer wieder erlebt, Situationen, wo ich in dieser Weise gefastet habe, in einfach meine Bedürfnisse zurückgestellt habe und gesagt habe, Gott wird meine Bedürfnisse ausfüllen, ich muss jetzt da sein, für diese Person oder für diese Sache. Und habe einfach auf den Geist gehört. Und ich wurde allein schon, indem ich bereit war, für den anderen da zu sein, so gesegnet, weil was da in mich hineinkam, durch Gottes Gnade, das war für mich so selbst auferbauend. Und ich habe so gerne getan. Und ich konnte mich hinterher so freuen, in vielen Situationen, wo ich Trost spenden konnte, wo ich auferbauen durfte, wo ich einfach dem anderen ein Segen sein konnte. Nicht, weil ich so super bin, sondern weil ich einfach gefastet habe. Weil ich einfach gesagt habe, jetzt ist mir das wichtiger. Und ich empfinde, es ist Gott auch wichtig. Es ist das Wichtigste für Gott jetzt im Moment. Und ich werde es tun. Und was daraus kommt, man wird einfach selbst so gesegnet. Es ist einfach wunderbar. Und wir dürfen diese Erfahrung immer wieder machen. Und ihr habt sicherlich auch da und dort schon diese Erfahrung gemacht. Und ich kann nur sagen, bleibt daran. Bemüht euch darum. Ergreift es. Und ihr werdet staunen, was da noch herauskommt. Es ist ein wunderbarer Weg. Denn dann heißt es Vers 10 bis 12, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie ein Wasserquell, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen und wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Das sind einfach wunderbare Worte. Wunderbare Worte. Selbst in der Dürre wird er uns leiten. Gebeine stärken. Ein bewässerter Garten. Also ich habe da so ein Bild vor Augen. Da läuft einer durch die Wüste, durch die Steppe und hinter ihm fängt's an zu blühen. Ja, da kommen Blumen aus der Erde. Da kommt grünes Gras aus der Erde. Da wachsen alle mögliche tolle Sachen. Bäume mit Früchte. Und vor ihm ist Dürre. Und er guckt gar nicht zurück, sieht gar nicht, was da hinten passiert. Der läuft einfach weiter und hat gar keine Ahnung, was da hinter ihm passiert. Und dann gibt es andere, die laufen durch einen schönen Garten, schönes Grün, schöne Bäume, tolle Pflanzen. Und hinter ihnen ist eine Wüste. Da liegen die Pflanzen um, da wächst nichts mehr, da ist Zerstörung. Das ist mal so ein krasses Bild, ja. Was die richtige Gesinnung ausmachen kann, wenn man das mal so in einem Bild darstellt. Ja. Also entscheide dich, welchen Weg du gehen möchtest. Du siehst nicht unbedingt, was alles hinter dir passiert, aber es ist unfassbar. Und manchmal lässt einem der Herr auch zurückschauen. Und dann muss man beten darum, dass man nicht übermütig und stolz wird. Ja. Und sagt, Herr, es war ja deine Gnade. Wie Paulus sagt, ja, nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Und das ist eine wunderbare Sache. Wenn wir das lernen, dass die Gnade Gottes das vermag in uns, dass wir solche sind, die eine Segensspur hinterlassen, dass wir solche sind, deren Schritte vor Fett triefen im Geist. Das sieht man nicht immer gleich, ja. Aber das kommt daraus, wenn wir das wohlgefällige Fasten anwenden. Wenn wir uns nicht einfach kasteien, sondern wenn wir im richtigen Moment das Richtige tun. Kurz noch darauf eingegangen, es ist ja ein umfangreiches Thema und man könnte ja so viel sagen und ich musste schon beten und sagen, Herr, so eine Menge Gedanken darüber, hilf mir, ein paar wichtige Gedanken darüber zu sagen, weil es ist, ihr könnt es lesen und ihr werdet merken, immer wieder lesen, der Herr wird euch da und dort noch zeigen, wie tief das geht, ja. Was ihm wohlgefällig ist, wie dieses Fasten aussieht. Wir müssen es studieren, wir müssen es praktizieren, täglich anwenden. es im Gedächtnis tragen und sagen, ja, so möchte ich sein. Ich will dem Herrn wohlgefällig fasten. Ich will aus seiner Ruhe handeln. Wie es dann aus Vers 13 weiter heißt, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht meinen heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Überlegt euch das mal, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wir sind so schnell dabei, das zu tun, was uns gefällt. Aber dass wir an dem, was uns vielleicht gar nicht so gefällt, plötzlich Gefallen finden könnte, weil Gott unser Herz verändert, da denken wir oft nicht daran. Und das ist es genau das, was Gott will. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakobs. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Also es geht um den Schabbat, an dem Tag, wo du Gott suchst, wo du für Gott da bist. Es geht auch darum, dass wir in dem Schabbat leben, dass wir viele kleine Schabbatzeiten haben, sei es morgens vor der Arbeit, mitten in der Nacht, nach der Arbeit, durch den Park gehen, durch den Wald gehen. Ich erlebe es, wenn ich mit meiner Frau durch den Taubergießen fahre und dann wir einfach Gottes Nähe spüren und Gedanken Gottes, die wir uns austauschen und wie wir gestärkt werden, wie Gott uns umhüllt und mitgeht, uns die Augen öffnet, nicht nur für die Natur, sondern auch uns hindurchschauen lässt in die geistige Welt, was er Wunderbares getan hat, tut und tun wird. Und das wünsche ich auch jedem von uns, dass er diese Ruhezeiten entdeckt, dass er sagt, das ist mir wichtig, ich will aus diesem Schabbat leben, ich will meine Schabbatzeiten haben. Ich will Kraft schöpfen, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern diese viele Momente beim Autofahren, im Zug, ein Wort Gottes nehmen, ein Bibelvers, ein Lied, was einem in den Sinn kommt, wie wir gesungen haben. Gott will das wirklich, was wir gesungen haben, erfüllen, ja. All mein Denken, all mein Sinnen, ja. Es soll auf dich gerichtet sein, in allen Situationen. David sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ja. Und das kann nur geschehen, wenn man das trainiert, wenn man sich sein Herz wirklich ausrichtet, komplett auf Gott und weiß, alles tun ist Eitelkeit, wenn es nicht im Herzen, im Geist Gottes getan ist. Ja. Wie es auch in 1. Korinther 13 heißt, wenn es ohne Liebe geschieht, ist es nichts. Ja. Ja, so möchte ich euch ermutigen, es zu trainieren, dran zu bleiben, ein wohlgefälliges Fasten. Achtet im Alltag, in der Familie, im Gemeindeleben auf diese kleinen Begebenheiten, wo du fasten kannst, ein wohlgefälliges Fasten, das Fleisch für gestorben hältst, dem Satan widerstehst und sagst, ja, ich tue den Wille des Herrn. Ich denke es nicht nur, ich spreche es aus. Dein Wille tue ich gern, Gott. Und dein Gesetz habe ich im Herzen. Und ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde, aber auch in meinem ganzen Umfeld. Ja. Ich selbst bin ein Hauch des Lebens, bin ein Wohlgeruch Gottes, weil ich mich ganz auf Gott stütze. Das darfst du sagen. Das darfst du aussprechen. Und es wird Realität. Amen. Jetzt wollen wir noch das Abendmahl gemeinsam nehmen. Das ist auch so ein